down time. Dass in einem Lied mehrere Lieder zugleich erklingen, wäre für François Tosquelles kein Schaden. Die Zeiten und Orte, in denen das möglich wird, können wir Konjunkturen der Transversalität nennen. The lunatic is on the grass. Lunaticus. Die Laune nach dem Mond wechselnd, zwischen dunklen und luziden Intervallen pendelnd, launisch, verpeilt, verträumt, verrückt. Der Lunatic sitzt verbotenerweise auf der Wiese. Und während die zweite Stimme einsetzt, erinnern sich die beiden Stimmen an die Spiele und die Blumenkränze und das Lachen, Games and Daisy Chains and Loves, an die sozialen Maschinen in Cambridge und später in der Londoner Nachbarschaft von Notting Hill. Die schroffe Antwort auf diese Anmutung der Transversalität in der gemeinsamen Erinnerung der zwei Stimmen geben sie sich selbst. Got to keep the loonies on the path. Am Ende ist der Skandal nicht, dass der Rasen nicht betreten werden darf, sondern dass Verrückte auf der Wiese sitzen. Man muss die Loonies auf dem Pfad halten, die Irren, die Radikalen, die Ungefüge, alles Nichtgefügte und Ungefügige wieder auf den geraden Weg bringen, in fein gezogene Promenaden der Ordentlichkeit und Normalität. Weg von der Wiese, raus aus den möglichen Verbindungen mit dem Gras, den Gänseblümchen, den anderen Verrückten. The lunatic is in the hall. Der konkrete Verrückte, von dem Roger Waters 1973 singt, ist der Mitgründer, Songwriter, Gitarrist und Sänger von Pink Floyd, Syd Barrett. Von den ersten Auftritten 1966 im Londoner Marquee Club und später im UFO Club bis zum Debütalbum The Piper at the Gates of Dawn verschlägt es ihn in die sozialen Maschinen der britischen Counterculture, in die ausfransenden Surrounds von Swinging London, in das blubbernde Environment der psychedelischen Mixed-Media-Events und er ist selbst Komponente und Rädchen dieser Maschinen mit ihren Lichtshows, visuellen Blasen und dramatischen Schattenspielen, treibt die Kompositionen seiner schrägen Songs voran, wie die Soundschichten, die Visuals, die medialen Experimente auf der Bühne und im Raum der Clubs. Irgendwann, an einem Wochenende im Juli 1967, so erzählen es zumindest seine Bandkollegen, nimmt Syd Barrett die falschen Drogen und verschwindet auf die dunkle Seite des Monds, sodass sich die Band im Januar 1968 dazu entschließt, ihn zu ersetzen. The Lunatics are in my hall. Im Foyer von Syd Barretts gemeinsam mit Freundinnen bewohntem Haus in der Cromwell Road sammeln sich im Lauf des Jahres 1967 mehr und mehr Lunatics. MusikerInnen, Szenemenschen, Bekannte, drogengebrauchende, mehr oder weniger verrückte Fans. The paper holds the folded faces to the floor and every day the paper boy brings more. Es ist die Zeit, in der LSD noch legal ist, nicht viel über seine Neben- und Auswirkungen bekannt ist und mit hohen Mengen experimentiert wird. The paper, LSD, hält ihre gefalteten Gesichter am Boden und jeden Tag bringt der paper boy, der Dealer, mehr davon. Der erste Chorus verallgemeinert diese Situation in der Cromwell Road mit ihrer Mischung aus Freundinnen und Mitläuferinnen, in der die Deterritorialisierung absolut zu werden droht und die Ströme ausufern. And if the dam breaks open many years too soon. Wenn der Damm, der diese Ströme reguliert, schließlich bricht und wenn es keinen Ort des Rückzugs mehr gibt, wie im Beatles-Song The Fool on the Hill, in dem der Narr auf seinem Hügel sein darf, wo er bei Sonnenuntergang die Welt in seinem Kopf herumwirbeln lassen kann, dann lassen dunkle Vorzeichen diesen Kopf aus den Fugen geraten, dann sehen wir uns auf der dunklen Seite des Monds. I'll see you on the dark side of the moon. So die letzte Zeile des Chorus und der Song trug entlang seiner langen Erarbeitungsphase im Jahr 1972 zuerst tatsächlich den Titel Dark Side of the Moon. Später, als klar wurde, dass eben das der Titel des ganzen Albums werden sollte, wurde der Song noch bis zu den Studioaufnahmen im Oktober 1972 Lunatic genannt. Schließlich entschied sich Roger Waters bei der Veröffentlichung im April 1973 für den reduktivsten Titel. Reduktiv nicht nur, was den Fall Syd Barrett, sondern auch, was den Text des Songs selbst betrifft, Brain Damage. Aussonderung des Ungefüges, Verengung auf ein neurologisches Problem, Hirnschaden. Das, was sich bei genauerem Hinsehen als Transversality Damage herausstellt, als Blockade, Abbindung, Ausschaltung der Transversalität, verkürzt der Titel Brain Damage zum individuellen psychischen Defekt. The Lunatic is in my head. In der dritten Strophe ist der Lunatic also von der Wiese über den Flur in den Kopf geraten und irgendwer kichert irre. Und dieser Irre ist der Rodi von Pink Floyd, Peter Watts. Der hier allzu buchstäblich abgebildete Irre wird nun vollends zum Opfer. Anstatt den Transversality Damage als Zusammenbrechen der sozialen Maschine und Verstopfung der Subjektivierung zu verstehen, verlagert sich die Aufmerksamkeit im Brain Damage auf die psychiatrische Institution und ihre strukturelle Gewalt. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. Ob es die ätzende Klinge der Lobotomie ist, die Syd Barrett im Übrigen nie erfahren hat, oder all die anderen psychiatrischen Gewaltmaßnahmen, sie müssen zur Wiederherstellung der Normalität führen, zu einer normalisierten Gesundheit, die Isolation und Fügsamkeit impliziert. Im Paradigma von verschlossenen Türen und weggeworfenen Schlüsseln und wenn Wolkenbrüche in dein Ohr donnern, schreist du und niemand scheint dich zu hören. Diese psychiatriekritische und antipsychiatrische Wendung hat ihren lebensweltlichen Hintergrund in den transversalen Überlappungen der Londoner Counterculture. R.D. Lang war als einer der Gründer der antipsychiatrischen Bewegung eine bekannte Größe im Umfeld der Band und es gibt viele unterschiedliche Narrative darüber, ob Syd Barrett jemals konkret mit ihm zu tun hatte oder in Kingsley Hall war. In der Erinnerung von Richard Wright, dem Keyboarder von Pink Floyd, erklärte Lang Barrett zum hoffnungslosen Fall. Roger Waters will Barrett im Auto bis zu Langs Praxis gebracht haben, er hätte sich dann aber geweigert auszusteigen. Und Drummer Nick Mason erzählt, dass irgendwer Lang des Langen und Breiten die Symptome von Syd Barrett beschrieben habe, worauf dieser meinte, well, are you sure this is Syd's problem? Zitat Ende. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. Im Song von Roger Waters, der zum Zeitpunkt der Komposition die Regeln der Musikindustrie gut verinnerlicht hat, sind verschiedene Lieder zur gleichen Zeit der Höhepunkt der Katastrophe. Das drohende Auseinanderfallen des Songs entspricht dem Auseinanderfallen des Lunatic und dem Auseinanderfallen der Band. Diese Dissemblage, dieses Ungefüge, das im gemeinsamen Spielen auseinanderfällt, die Auflösung von musikalischen und textuellen Einheiten und Einheitlichkeiten, die Ausdifferenzierung, Molekularisierung und Individualisierung von verschiedenen Tunes, ist jedoch, um unterhalb des vom Autor intendierten Sinns zu graben, eine im psychedelischen Underground um 1966 durchaus gern erprobte Strategie. Nicht zuletzt und vor allem bei Syd Barrett und Pink Floyd selbst. Nicht nur im Free Jazz, sondern auch in den psychedelischen Avantgarden geht es um das Experiment mit unterschiedlichen Linien, die nicht in Harmonie aufgehen müssen, sondern sich der Entwicklung freier Formen und sonarer Improvisationen widmen. In den frühen Konzerten von 1966 dehnen Pink Floyd diese psychedelischen Improvisationen immer weiter aus und beginnen dabei buchstäblich verschiedene Lieder gleichzeitig zu spielen. Diese individuelle Devianz kulminiert schließlich, wenn Syd Barrett bei TV-Auftritten seine Lippen nicht mehr zum Playback bewegt, einfach ins Leere starrt oder nicht mehr simuliert weiterzuspielen. Im Narrativ von Roger Waters und den anderen verbleibenden Mitgliedern von Pink Floyd sind das alles Anzeichen für einen Freund, der sich in die Acid-Ströme verliert und deswegen seinen Platz in der Band verliert. Zeichen eines Lunatic, den sie nicht verstehen, nicht akzeptieren, nicht halten wollen. Doch der launisch-lunatisch Ungefügige will gar nicht gehalten, nicht auf dem Pfad gehalten werden, will sich weder den Rhythmen der Selbstregierung fügen, noch den Begradigungen der Musikindustrie. Stuart Hall nannte Notting Hill Mitte der 1960er eine Transitional Zone. Und damit ist einerseits die lange Transformation des umkämpften Londoner Stadtviertels gemeint, mehr noch aber die vielen sozialen Gruppierungen, die die Nachbarschaft durchzogen, damit auch ein gutes Beispiel für das, was wir Transversalität in einem subsistenziellen Territorium nennen können. Unterschiedliche Gruppierungen formierten sich hier gemeinsam. Antirassistische Basisaktivistinnen, die nach den faschistischen Notting Hill Race Riots jahrelange Aufbauarbeit betrieben, Wohn- und Mietaktivistinnen, die den durch Spekulation heruntergekommenen Wohnverhältnissen des Viertels entgegentraten, Underground-Protagonistinnen, Leute aus allen künstlerischen Disziplinen der Counterculture, Aktivistinnen der C&D-Kampagne und der Ostermärsche, die offene Antipsychiatrie von Kingsley Hall in ihrem Mix von Loonies und mit psychotropen Substanzen experimentierenden Psychiatern und jene psychedelischen Freaks und Ausgeflippten, die für ein langes Jahr lang das ausfranzende Zentrum von Swinging London 1966 und Summer of Love 1967 bilden sollten. In seinem frühen reflexiven Text über das Experiment einer London Free School in Notting Hill beschreibt Peter Jenner im ökologischen Magazin Resurgence das Viertel als poor, insecure, transient and delinquent district, eine urbane Landschaft, die von Ungleichheit geprägt war, jahrelang ausgebeutet durch den berüchtigten Slumlord Peter Ruckman und sein undurchsichtiges Firmenkonstrukt. Aber Jenner schreibt auch: "It's an exciting community with a tremendous diversity of human experience, and it seemed probable that we would find the variety of experience we needed to make what promised to be an educational experiment work." Johnny Hopkins, der alternative Impresario und kontinuierliche Impulsgeber von Notting Hill und überhaupt der Londoner Underground-Szene um diese Zeit, nennt die Free School a tapestry that people were weaving there that had many strands. Hopkins arbeitete als freischaffender Fotograf für Mainstream wie politische und kulturelle Medien, etwa für die Sunday Times, Observer, Melody Maker und Peace News. "Sometimes I had to buy and sell marijuana too, because there wasn't enough money coming in. Sometimes I had to be freelance drug dealer instead of freelance photographer." 1967 sollte das für Hopkins zum Verhängnis werden, aber in den Jahren davor war es Teil des Alltags. Auch eines Alltags des Austausches mit der westindischen Community, die im Ruf stand, die beste Musik und das beste Dope zu haben. Um Hopkins versammelten sich im Organisationskomitee der Free School Ende 1965 und Anfang 1966 neben Szeneprotagonistinnen wie der New Yorker Performerin Kate Helliser, dem Sigma-Situationisten Alexander Trocky, der Sozialarbeiterin Ronnie Leslett und den Antipsychiatern um Ronnie Lang, vor allem der junge US-amerikanische Musikproduzent Joe Boyd, ein Jahr später mit Hopkins Gründer und Manager des UFO Club, und der junge Ökonomielehrer von der London School of Economics, Peter Jenner, der am Ende des Sommers einer der beiden Manager von Pink Floyd werden sollte. Jenner schreibt über die Free School nach einer ersten Phase, in der allzu naive Volkshochschulvorstellungen an mangelndem Interesse ihrer Subjekte gescheitert waren, aber während das Experiment noch lief: "The free school should be a neighborhood school. Neighborhood then became a more dominant theme in our work than education itself, for we came to see that the failure of many aspects of formal education was only part of a much wider area of failure to meet real social need. Fundamentally, I see the free school now as becoming an agency of community, a community education and action, through attempts to tackle real community problems such as where the kids can play, what can be done about housing, and how to make life in the area at least more tolerable and at best most positively enjoyable." In ihrer Plastizität und Fluidität nahm die Free School vor allem auf, was schon da war, trug Sorge für das, was sich im Viertel zeigte, und entwickelte es ein bisschen weiter. Im Umfeld der Free School waren auch Leute, die gemeinsam mit der New Yorker Filmemacherin Barbara Rubin die International Poetry Incarnation organisiert hatten, jene oft als Geburtsstunde der Londoner Underground- und Gegenkulturszene bezeichneten Event im Juni 1965, zu dem sich zum ersten Mal tausende schräge Figuren zwischen Beat Generation, Kingsley Hall und früher Flower Power gezeigt hatten, und das im klassischen Ambiente der Royal Albert Hall. Aus der Plastizität der Free School entwickelte sich zunächst der Notting Hill Carnival. Eine Woche lang fanden im September 1966 unter dem Titel Notting Hill Fair eine Reihe von Festen und Veranstaltungen statt mit trinidadischen Steelbands, Jazz-Poetry und Morales-Malereien in der Verbindung der Erfahrungen von Caribbean Carnivals und europäischer Karnevalskultur. Im Rahmen der Karnevalwoche und in Überschneidung mit der Event-Series des Internationalen Destruction in Art Symposiums wurde der Abenteuerspielplatz mit einer Autodestructive Art Performance von Gustav Metzger eröffnet, die hauptsächlich darin bestand, dass Kinder einen Müllhaufen verbrannten. Peter Jenner und sein Kollege Andrew King hatten eigentlich keine Ahnung vom Musikbusiness. Sie waren, wie Jenner es in einem Interview ausdrückt, Business inkompetent. Zur Finanzierung der Free School Aktivitäten hatten sie die Idee, Benefizkonzerte zu veranstalten. Als zentralen Act dachten sie an eine junge Gruppe aus Cambridge, deren Management sie damit übernahmen. Pink Floyd waren mitten in der Transformation von einer studentischen Blues- und Beatband zu etwas ganz anderem. Im Geiste der Free School wurden die Performances in der All Saints Church auch als Workshops für Sound und Licht angekündigt. Das erste Event fand am 30. September 1966 im Versammlungsraum der Kirche statt. Pink Floyd spielten einige Titel, die im folgenden Jahr auf ihrem Debütalbum The Piper at the Gates of Dawn erscheinen sollten. Die Shows, aus denen der UFO Club, die ersten Raves und die Underground-Zeitschrift International Times hervorgingen, waren die wichtigsten Vorboten eines Booms der psychedelischen Underground-Szene. Insgesamt spielten die Floyd 10-mal in der All Saints Church und etablierten dabei ihre Mischung aus psychedelischen Songs als Kleinkunstwerken und den langen Flächen der Soundschichtung, die sich immer mehr mit der Improvisation von Visuals, psychedelischen Effekten und parallel gezeigten Filmen zu Mixed Media verband. Das Management von Peter Jenner und Andrew King war einigermaßen experimentell, man könnte sagen ein transversales Management. Black Hill Enterprises war eine sechsköpfige Partnerschaft der vier Bandmitglieder und ihrer zwei Manager. It wasn't a company, it was a partnership between ourselves and the Floyd. We were going to be alternative, all working together, and everything was going to be democratic and groovy. Alle sechs verdienten 30 Pfund pro Woche und ebenso viel verdiente die Person, die das Licht übernahm. Selbstorganisation und Management schienen für eine Zeit lang kein Widerspruch. Es gab eine soziale Maschine, die aus Leuten auf der Payroll bestand, aber auch aus Leuten wie Boyd und Hopkins und vielen, vielen anderen in Notting Hill. Dieses transversale Management war als Experiment für ein knappes Jahr möglich, gerade weil Jenner und King keine Management-Erfahrung aufwiesen und solange die Bandmitglieder keine Ahnung vom klassischen Pop-Business hatten und sich nicht in die Widersprüche zwischen künstlerisch-sozialem Experiment und musikindustriellen Ansprüchen verloren. Ungefähr um dieselbe Zeit, in der Pink Floyd Notting Hill als subsistenzielles Territorium und soziale Maschine erfahren, werden in Frankreich das Netzwerk F-Cherie und dessen Zeitschrift Recherche gegründet, kurze Zeit später das Institut Cerfi. Diese Gründungen von Netzwerk, Zeitschrift und Institut stehen in einem konzeptuellen Zusammenhang mit der Begrifflichkeit, die Felix Guattari zuerst als Vortrag im September 1964 und dann als Text mit dem Titel Transversalität programmatisch entwickelt. Guattari hat weder von den psychedelischen Kunstformen des Swinging London noch von den Überschneidungen mit den britischen Pop-Bohem-Szenen viel mitbekommen. Er war ein musikalischer Ignorant, wenn es um die sub- und gegenkulturellen Entwicklungen seiner Zeit ging. Sein Interesse lag bei französischer Klaviermusik vom Beginn des 20. Jahrhunderts, Debussy, Franck und auch Robert Schumann. Nobody is perfect, wie Anne Kerrien in diesem Zusammenhang anmerkte. Während Pink Floyd mit den ersten Versionen von Brain Damage experimentieren, erscheint im Jahr 1972 das erste Buch von Félix Guattari, Psychanalyse et Transversalité, mit einem wunderbaren Vorwort von Gilles Deleuze und vielen interessanten Aufsätzen Guattaris aus den Jahren 1955 bis 1969. Seinen Begriff der Transversalität hat Guattari in diesen 1,5 Jahrzehnten in Laborde und aus Saint-Alban heraus entwickelt. Auf Anstoß seiner jungen Kollegin Ginette Michaud, als konzeptuelle Intervention nicht nur in die Praxis der institutionellen Therapie, sondern gerade auch als transversale Durchquerung unterschiedlichster Disziplinen und in Richtung auf die molekularen Revolutionen um 1968. Ich möchte diese Bewegung anhand zweier Texte von 1964 und 1980 kurz nachzeichnen. Der erste Text ist der Vortrag mit dem Titel Transversalität, den Guattari für einen internationalen Kongress für Psychodrama im September 1964 in Paris verfasste. Schon 1964 besteht für Guattari die Notwendigkeit, Zitat, eine Art Korrespondenzgitter zwischen den Phänomenen des Verrutschens von Sinn bei Schizophrenen und den Mechanismen der zunehmenden Diskordanz zu knüpfen, die sich auf allen Ebenen der Industriegesellschaft herausbilden. Zitat Ende. Im Text geht es dann konkret um eine von Freud ausgehende, Zitat, radikale Veränderung der bestehenden psychoanalytischen Praxis im Sinne einer Aufmerksamkeit auf die wirklichen Kranken, die Orte, wo sie sich befinden, das heißt im Wesentlichen auf den Bereich der Krankenhaus- und Gemeindepsychiatrie. Zitat Ende. Eine von Psychoanalyse und Psychiatriekritik und später von institutioneller Analyse und Schizoanalyse informierte experimentelle Psychiatrie, das ist auch das Territorium, auf dem Guattari beginnt, wie er selbst schreibt, ein neues Konzept einzuführen, das der Transversalität in der Gruppe, Transversalität noch immer Guattari, im Gegensatz zu einer erstens Vertikalität, wie man sie etwa in den Bezeichnungen des Organigramms einer pyramidalen Struktur findet. Zweitens einer Horizontalität wie der, die sich etwa im Hof des Krankenhauses im Bereich der Unruhigen oder in dem der Bettnässer durchsetzen kann. Das heißt, in einem Zustand, wo die Dinge und die Leute sich so gut sie können mit der Situation arrangieren, in der sie sich befinden. Zitat Ende. Und ein weiteres Zitat, die Dimension der Transversalität soll beide Sackgassen überwinden, die der reinen Vertikalität und die der einfachen Horizontalität. Zitat Ende. Nicht mehr nur eine Kommandostruktur der Vertikalität, sondern neue Formen der horizontalen Selbstregierung, die in der abgestimmten Abtrennung und Einteilung, radikalen Individualisierung und in Wertsetzung von abgeschotteten Affekten und Intellekten bestehen. Transversalität unterläuft und durchquert dieses Untereinander, das auch ein Nebeneinander sein kann. In der den Text abschließenden Zusammenfassung lässt sich die Transversalität maschinisch lesen, wie gemäß Guattari im für den Poststrukturalismus kanonischen Text zu Maschine und Struktur von 1969 auch das Maschinische quer zu den Strukturen verläuft. Zitat: Die Transversalität in der Gruppe ist eine Dimension, die sich konträr und komplementär zu den Strukturen verhält, die die pyramidale Hierarchisierung und die sterilisierenden Vermittlungsweisen von Nachrichten nach sich ziehen. Zitat Ende. Die Strukturalisierung oder wie es Guattari im Transversalitätstext nennt, die bürokratische Selbstverstümmelung einer Subjektgruppe, ihre unbewusste Zuflucht zu Mechanismen, die ihrer potenziellen Transversalität entgegenstehen, sind nicht unvermeidlich. Sie sind abhängig von der Möglichkeit der Gruppe, von Beginn an das Risiko auf sich zu nehmen, das mit dem Auftauchen jedes wirklich sinnhaften Phänomens korreliert, das Risiko mit dem Unsinn, dem Tod und der Alterität konfrontiert zu sein. Zitat Ende. Diese sehr toskäische Formulierung betrifft im Transversalitätstext zwar hauptsächlich die Gruppen in der Psychiatrie, aber Guattaris aktivistische Praxis in der Jugendherbergenbewegung und der frühen Studierendenbewegung fließt hier schon ein und sie wird sich im Lauf der 60er und 70er Jahre bis zur Verfassung des Anti-Ödipus in alle möglichen Bewegungen ausbreiten. Deleuze schreibt darüber in der Einleitung zu Psychoanalyse et Transversalité, Guattaris Erfahrung reicht vom Trotzkismus, vom Entrismus über die linke Opposition, La Voix Communiste, bis zur Bewegung des 22. März. Zitat Ende. Besonders letztere war für Guattari Prototyp einer Subjektgruppe. Deleuze: Die revolutionären Linken können sich der direkten Betroffenheit durch Delinquenz, Devianz und Wahnsinn nicht entziehen. Zitat Ende. Transversalität wird hier zunehmend zum Kampf der Subjektgruppen und um Subjektgruppen, die sich nicht verschließen, bürokratisieren, strukturalisieren. Als später Höhepunkt dieser konzeptuellen Bewegung um 1968, in der auch Textmaschinen und soziale Maschinen eine gegenseitige Verdichtung erreichen, lässt sich der zweite Teil von Kapitalismus und Schizophrenie verstehen, Mille Plateaux, geschrieben in der zweiten Hälfte der 70er, im Original veröffentlicht 1980. Bevor Deleuze und Guattari im Ritornell-Plateau zu einem Musik-, Sound- und territorialtheoretischen Traktat anheben, beginnen sie sich schon im Plateau davor mit der territorialisierenden Funktion des Ritornells in der Musik zu befassen. In einem multilinearen System geschieht alles auf einmal. Die Linie befreit sich vom Punkt als Ursprung, die Diagonale befreit sich von der Vertikalen und Horizontalen als Koordinaten und auch die Transversale befreit sich von der Diagonalen als lokalisierbarer Verbindung vom einen Punkt zum anderen. Kurz gesagt, eine Blocklinie schiebt sich mitten in die Töne und treibt sich selbst durch ihre eigene nicht lokalisierbare Mitte voran. Zitat Ende. Ein multilineares System. Das ist auch jene Erfahrung von den Different Tunes, die in einer Band gleichzeitig gespielt werden. Transversale Linien ohne Ursprungspunkt, ohne direkte Verbindung, in der das eine zum anderen führen würde, vielmehr freie Form, wie das Syd Barrett auch nannte, die gemeinsam und gleichzeitig entsteht. Weder vertikal untergeordnet noch horizontal getrennt entwickelt sich die psychedelische Soundschichtung aus der Mitte und treibt durch eben diese Mitte. Anstelle von virtuosen Soli, eines individuell identifizierbaren Solisten, geht es vielmehr um das Verschwimmenlassen und unlokalisierbar werden der unterschiedlichen Linien. Weiteres Zitat aus Mille Plateaux: Musik werden. Wir haben versucht, einen Block des Werdens auf der Ebene des Ausdrucks zu beschreiben, einen Ausdrucksblock. Dieser Block beruht auf Transversalen, die sich unaufhörlich jenen Koordinaten oder Punktsystemen entziehen, die zu einem bestimmten Moment als musikalische Codes fungieren. Zitat Ende. In Konfluenz und Konfusion entstehen singulär multiple Soundscapes, die ohne Koordinatensysteme und ohne feste Codes auskommen, während in den psychedelischen Performances zugleich auch die Sozialität verschwimmt. Die Band verschwindet hinter den Visuals und Soundschichten, das Publikum in Trance und Deterritorisierung. Und in diesem sonar-sozialen Dunkel werden manchmal melodische Linien hörbar. Transversalen durchs Territorium kristallisiert sich ein Ritornell. Noch ein letztes Zitat aus Mille Plateaux: Wir meinen, dass das Ritornell der eigentlich musikalische Inhalt ist, der der Musik eigene Inhaltsblock. Ein Kind beruhigt sich im Dunkeln, es klatscht in die Hände, erfindet einen besonderen Gang, den es den Spalten im Pflaster des Gehwegs anpasst. Zitat Ende. Auch das eine Erinnerung an Toscaes, an die Füße, die das Territorium erfühlen, begreifen und bilden. Am Beginn des Ritornell-Plateaus verbunden mit dem Finden und Summen eines Lieds, das mit den Füßen fühlend langsam das Territorium ausmacht, mit den Ohren die Resonanzen erlauscht. In dieser Gleichzeitigkeit von fühlenden Füßen und die Resonanzen erahnenden Ohren entsteht das subsistenzielle Territorium. Brain Damage und das mit ihm verbundene Eclipse am Ende von Dark Side of the Moon sind die einzigen Songs auf der LP, die Roger Waters singt. Dünne, kleine Männerstimmen sind eigentlich etwas Lobenswertes. Aber es tut sich eine ziemliche Distanz auf zwischen dieser Erzählstimme, die das Narrativ vom Hirnschaden Syd Barrett singt, und dem stark Gospel- und Soul angehauchten Chor, der vor allem gegen Ende des Songs an Fahrt aufnimmt. Hey, hey, hey. Man könnte sich fragen, welcher Art die Appropriation ist, bei der im Laufe der 1960er Jahre stetig beliebter werdenden Involvierung weiblicher schwarzer Soulstimmen und Gospelchöre in britischen Beat- und Rocknummern zur Anwendung kam. Bands wie die Rolling Stones hatten in jener übergangslosen Schwebe zwischen Exotisierung und Anerkennung schon in ihren frühen Tour-Packages immer afroamerikanische Blues- und Rhythm-and-Blues-Acts dabei, Bo Diddley selbst, Little Richard oder Doris Troy, die wir eben gerade als lauteste Stimme gehört haben. Wenn wir den Berichten ihrer Kolleginnen Barry St. John, Leslie Duncan und Lisa Strike von der Stimmung im Abbey Road Studio bei den Aufnahmen zum Chor von Brain Damage folgen wollen, scheint diese Session im Gegensatz zur Ambivalenz bei den Stones von einem ebenso einfachen wie kalten Kalkül von Seiten Pink Floyds geprägt gewesen zu sein. Ohne Reflexion der Genealogie des Gospel-Sounds und der implizit extraktiven Hierarchie, ohne Interesse an weiterem Austausch. Es gibt jedoch auch eine andere Interpretation der Situation. Wie auch immer männlich-weiße Poppraxis weiblich-schwarze Stimmen ausbeutet, sie schluckt sie nicht ohne Überrest, ohne Haken, ohne Dorn. Das, worum es bei den Gospel- und Soul-Schwärmen um Doris Troy geht, ist ein komplexes Verhältnis der Aneignung und der sozialen Sub- und Invertierung, der Durchquerung der männlich-weißen heteronormativ-sexistischen Dominanz in der Musikindustrie, in ihrer langsam ins Taumeln kommenden fordistischen Version und in ihren Szeneumfeldern. Wie auch die anderen drei Studiosängerinnen von Dark Side of the Moon keineswegs No-Names waren, hatte Doris Troy 1973 schon eine fast 15-jährige Karriere als Rhythm and Blues- und Soul-Sängerin, Komponistin und Co-Arrangeurin, zunächst in New York hinter sich. 1963 hatte sie ihren ersten großen Hit Just One Look und im Jahr darauf trat sie mit Otis Redding und Benny King im Harlemer Apollo Theater auf. Bis 1967 war sie unter Vertrag bei Atlantic Records und nahm viele Songs als Sängerin und Komponistin auf. Zur gleichen Zeit arbeitete sie mit Sissy Houstons Sweet Inspirations, unter anderem Didi und Dionne Warwick, als vielgebuchte Session-Sängerin. Im Juni 1965 kam Doris Troy zum ersten Mal nach Europa auf eine Schottland-Tournee mit der Begleitband West 5 aus Liverpool, und zwar im Konzertpaket mit den Rolling Stones und den Hollies. Im Februar 1966 ging sie auf Tour mit dem jungen Reginald Dwight, später Elton John, und seiner Band Bluesology als Begleitband. Angezogen von Sozialität und Drive der Swinging 60s zog sie 1969 ganz nach London. Vieles, was sie mit den Sweet Inspirations in zahllosen Atlantic Sessions gelernt hatte, kam ihr in den Londoner Studios zugute. Es war nicht nur ihre im Gospelchor trainierte und im Harlemer Apollo Theater sozialisierte Stimme, die sie zu einer fixen Größe in der Londoner Musikszene machte. Doris Troy war auch bekannt für ihre scharfen Verhandlungen und ihr toughes Auftreten, wenn es darum ging, die Gagen für ihre Kolleginnen und sich zu sichern. Über diese individuellen Profi-Qualitäten hinaus gelang es ihr, den transversalen Intellekt-Affekt der Sweet Inspirations über den Atlantik zu dividieren. Sie baute mit Freundinnen wie Madeline Bell, P.P. Arnold, Barry St. John, Michael Snow, Jimmy Helms, Claudia Lanier, Rosetta Hightower, Lisa Strike und anderen einen transatlantischen Schwarm von Background-Sängerinnen auf, deren Sessions sie koordinierte und deren Chorparts sie oft im Studio arrangierte. Doris Troy arbeitete mit den Rolling Stones bei You Can't Always Get What You Want und Honky Tonk Women, für Dusty Springfield, Nick Drake, Jimmy Cliff, Dr. John, Carly Simon, Humble Pie, Kevin Ayers und Edgar Brufton, und sie sang auch für Vivian Stanshall auf Man Opening Umbrellas Ahead, Stanshalls erstem Soloalbum von 1974. Das kleine Stück, das wir von ihr gehört haben, dieser hymnische Gospel-Ausbruch inmitten der Ich-Auflösung und Weltuntergangsstimmung von Roger Waters und Pink Floyd, ist also nur ein Ausschnitt aus dem Alltag einer Studiosängerin und Diva. Seit 1969 war sie mit den Beatles befreundet und arbeitete mit eigenem Büro im Beatles-Plattenlabel Apple Records, und George Harrison produzierte gemeinsam mit ihr 1970 ihr Album, auf dem unter anderem Billy Preston, Stephen Stills, Peter Frampton, Rita Coolidge, Eric Clapton, Ringo Starr und Klaus Voormann mitwirkten. Doris Troy fungierte hier nicht nur als Sängerin, sondern auch als Komponistin, Arrangeurin und Produzentin. Die LP Doris Troy und das Live-Album The Rainbow Testament sind Zeichen einer Brechung der konventionellen Hierarchie von weißen Rockstars und schwarzen Background-Sängerinnen. Und zugleich ist da eine ganz andere Verrücktheit, Lunatizität, Transversalität am Werk, als das überschnappende Lachen des isolierten Lunatic, das der Pink Floyd-Rodi auf Brain Damage utriert. Doris Troy lebte von 1969 bis 1972 im Londoner Stadtteil Hampstead und ihr geräumiges Apartment verfügte über einen riesigen Raum mit Piano, Hammond-Orgel und Percussion und genügend Platz für 30 bis 40 Personen. Hier probte Doris mit den Sängerinnen für ihre unzähligen Vocal-Session-Projekte und zugleich war Troys Salon auch Treffpunkt für die vielen amerikanischen Expats, die in ihrem Umfeld lebten. Als eine spezifische Version jener rhizomorphen, fraktalen Gefüge, die Paul Gilroy den schwarzen Atlantik genannt hat, trafen sich hier auch viele US-Stars auf Tournee in Europa. Benny King, Edwin Starr, Maxine Brown, Obi Benson von den Four Tops, Esther Phillips, Junior Walker, Solomon Burke, Rufus Thomas und viele andere machten bei den Sessions in Troys Salon mit. Dieses offene Setting, die Selbstverständlichkeit von Doris Troy als Host und die ausfahrenden transatlantischen Schwärme sind die Basis für ihre Sessionarbeit. Meistens laufen erfolgreiche Choraufnahmen eher unspektakulär ab, wegen der Studiokosten und weil konzentrierte Profis ihre Arbeit ohne Aufhebens verrichten. Doch wenn Doris Troy das Tambourin auspackt, ist das auch ohne Publikum große Show. Dann füllt das Soul-Chor live die Leerstelle der sozialen Maschine. Ein Schwarm von Session-Singers, der die aseptischen Studio-Settings und ihre impliziten Hierarchien aufmischt. So auch beim Einsingen des Chors von Power to the People. Dass in einem Lied mehrere Lieder zugleich erklingen und sich dazwischen noch jede Menge Produktion von Assignifikanz, Nichtsinn und Unsinn ereignet, wäre für François Toscaes kein Schaden, im Gegenteil sehr erfreulich. Die Zeiten und Orte, in denen das möglich wird, können wir Konjunkturen der Transversalität nennen. Toscaes verwendet den Begriff der Transversalität in der adjektivischen Form, wie er in den romanischen Sprachen geläufig ist, also transversal oder transversal. Die geläufige Bedeutung von transversal hier ist quer durch etwas hindurchgehend, durchlaufend, hindurchverlaufend, querend. Aber noch vor der begrifflichen Konstruktion und Erfindung und um sie herum ereignet sich in Saint-Alban mit Toscaes eine Verdichtung transversaler Praxen, aus deren Fülle dann Uri, Fanon, Gattari, Michaud und viele andere in Laborde, Blidard, Sao Paulo und anderswo schöpfen können. Und das nicht trotz, sondern gerade mitten in jenen extremen Umständen, die der Weltkrieg, die verlorene spanische Revolution, die Nazi-Besatzung und die Resistance mit sich bringen. Gattari beschreibt es in seiner Einführung in die institutionelle Psychotherapie so. Nach der Entlassung aus Gefangenen- und Konzentrationslagern sah eine Reihe von Pflegerinnen und Psychiaterinnen die Probleme des psychiatrischen Krankenhauses mit neuen Augen. Außerstande, konzentrationslagerhafte Institutionen noch länger zu ertragen, begannen sie, kollektiv die Abteilungen zu transformieren, die Mauern niederzureißen und den Kampf gegen den Hunger zu organisieren. In Saint-Alban war die Lage vergleichsweise noch militanter, da das Krankenhaus unter anderem als Versteck für Widerstandskämpferinnen gedient hatte. Zitat Ende. Gerade in einer Zeit, in der heute die Arbeit von Toscaes in akademischen Forschungsprojekten und künstlerischen Großausstellungen neu gefasst wird und damit bei allem guten Willen und aller Ernsthaftigkeit die üblichen Gefahren der Dekontextualisierung und Entpolitisierung dräuen, gilt es, diese Aspekte des Widerstands und der Transversalität in Saint-Alban stark zu machen, den politischen Kontext und die sozialen Maschinen in ihrer Situierung nie aus den Augen zu verlieren. Transversalität ist hier das Gegenteil von Keeping the Loonies on the Path. Gar nichts muss auf denselben Weg gebracht werden, gar nichts sich fügen, gar nichts muss ordentlich den vorgezeichneten Weg der Normalisierung gehen. Unkorrekt auf den Punkt gebracht heißt Transversalität in Saint-Alban in all der impliziten Asymmetrie, Verrückte frei und auslassen, Flüchtende und Widerstandleistende hineinlassen, nicht als symmetrische Bewegung des Rein und Raus, sondern auf das, drinnen und draußen ihre Schärfe verlieren. Inmitten der rauen, manchmal abweisenden Landschaft der Cevennen entsteht um 1940 ein Territorium der Zuflucht, ein sorgendes, offenes Milieu. Es geht also um das Quartier, zunächst die Abteilung, in der man untergebracht ist, die engere Umgebung, aber auch ausfranzender im Sinne von Nachbarschaft und subsistenziellem Territorium, die soziale Maschine des gesamten Geländes, die umsorgt wird, immer bevor noch ein Individuum zu identifizieren ist, an dem dann herumgedoktert werden kann. In diesem Sinne lassen sich die drei Komponenten der Transversalität in Saint-Alban nicht voneinander trennen, aber ich möchte sie hier am Schluss einzeln benennen und in aller Kürze noch besprechen. Club, Kunst und Resistance. Der Club Paul Balvet, wie schon erwähnt, wird 1942 auf Initiative von Toscaes gegründet. Er organisiert die Anstalt als soziale Maschine und subsistenzielles Territorium. Die Anwohnenden treffen sich dort, um zu diskutieren, zu spielen oder an der Bar einen Drink zu nehmen. Das räumliche Zentrum dieser Selbstverwaltung ist der Gemeinschaftsraum, ein Spieltheater und Veranstaltungsraum, Raum für Feste und Bälle, in ihm und um ihn herum die Bibliothek, die Kantine, der Friseursalon, die kollektive Wandzeitung, ein internes Radio. Im Inneren der Institution wirkt der Club, indem er Feste, Theaterstücke, Tänze, Zirkus und Pantomime organisiert, Preise vergibt und sich mit der Druckerei und den Werkstätten für Ergotherapie abstimmt, wenn es um Kulissen, Bilder, Objekte, Ausstattung, Poster oder die Ausstellung der Arbeiten selbst geht. Der Club ermöglicht es potenziell allen, ökonomische Verantwortung zu übernehmen. Die Kantinenpreise werden in der Versammlung festgelegt, die Einnahmen nach einem Genossenschaftsmodell verwaltet. Die subsistenzielle Ökonomie entwickelt sich im Austausch untereinander und im Tauschen und Verschenken entsteht ein ausfranzender Verkehr mit der weiteren Umgebung, den Bauernhöfen und dem Dorf. In diesem Zusammenhang werden zweitens auch die künstlerischen und kunsthandwerklichen Produkte relevant, die in Saint-Alban hergestellt werden. Über die handgefertigten Gegenstände hinaus, die in den klassischen Ergotherapie-Workshops entstehen, werden Stickereien, Kleidung, Zeichnungen und Skulpturen produziert. Diese Arbeiten, auch die später berühmteren, etwa von Auguste Forestier und Marguerite Servance, zirkulieren, wenn sie gegen Tabak, Wein oder Öl getauscht oder den Dorfbewohnerinnen an Markttagen angeboten werden. Diese Objekte sind also bereits Teil einer informellen Tauschwirtschaft, Dinge, die Verbindungen zur benachbarten Bevölkerung herstellen und die quer durch sie hindurch verlaufenden Wunschströme mit sich tragen. Dinge, die in ihrer Zirkulation nicht von ihrer menschlichen und dinglichen Umgebung zu trennen sind. Genau dies passierte jedoch in den Jahren gleich nach dem Krieg. Schon 1945 kam Jean Dubuffet für einen kurzen Aufenthalt nach Saint-Alban und sammelte Material für sein Projekt der Gründung der Collection de l'Art Brut. Egal, ob man Dubuffets Funktion eher als gewalttätige Appropriation oder als Aufwertung durch den Transfer ins Kunstfeld versteht, wesentlich ist, dass die transversalen Prozesse dabei auf Subjekt-Objekt-Beziehungen reduziert werden. Kunstproduktion in Saint-Alban, transversale Praxis, wird zur segmentierten, damit antitransversalen Produktion für den Kunstmarkt. In Analogie zur Geschichte von Syd Barrett kommt dabei eine doppelte Form der radikalen Individualisierung zur Anwendung. In der Abschottung der Transversalität, in der Trennung von der sozialen Maschine, in der Entfernung aus dem subsistenziellen Territorium wird das künstlerisch verrückte Individuum nach außen hin exotisiert, nach innen auf seine individuell therapeutische Betreuung reduziert. Es gibt schließlich in Saint-Alban neben dem Club und der transversalen Kunstpraxis einen dritten, noch weiter ausufernden Strom der Transversalität. Während der Besatzungszeit fanden zahlreiche jüdische Flüchtende, Widerstandskämpferinnen und Dissidentinnen in Saint-Alban Zuflucht, die unter Decknamen in die Anstalt aufgenommen wurden. Dies war der Beteiligung von Ärztinnen, PflegerInnen, Nonnen, Bäuerinnen, von Lehrerinnen und sogar von Polizisten an den Netzwerken der Resistance zu verdanken. So belebte etwa das Künstlerinnenpaar Paul und Nuche Eloire ab Oktober 1943 wie andere künstlerisch und wissenschaftlich Tätige das Milieu von Saint-Alban, nicht nur durch seine intellektuellen Beiträge und künstlerischen Arbeiten und durch den Austausch mit Anwohnenden, die schon davor in Saint-Alban waren, sondern brachte breitere Widerstandskreise in neuen Kontakt mit der Klinik. Unter falschen Namen als Neurose-Patientinnen in einem Nebengebäude untergekommen, verbringen sie fast 6 Monate in Saint-Alban, unterwegs auch in den Cevennen als Handlungsreisende der Résistance. Dabei etablieren sie zum Beispiel auch den Kontakt zur Untergrunddruckerei von René Amarché, der in Saint-Flour Papiere für Wehrdienstverweigerer, Juden und Jüdinnen und Résistance-Mitglieder fälscht, Flugblätter und Zeitungen druckt und dann auch die Gedichte von Eluard und Aragon. Für diese Verkettungen war nicht nur die Geografie und Ökonomie der Cevennen als dünn besiedelte, weit abgelegene und arme Region hilfreich, sondern auch die Tatsache, dass die Behörden der Besatzungsarmee und des Vichy-Regimes nicht so schnell in Anstalten intervenierten. Und dennoch, als spanischer Republikaner stand Tosquelles selbst unter behördlicher Beobachtung, wie die Polizeiprotokolle aus Mons zeigen. Er war immer in Gefahr, nicht nur seinen Job zu verlieren, sondern auch in eines der Konzentrationslager zurückbeordert zu werden. Die Direktoren taten alles in ihrer Macht, um nicht nur Tosquelles aus dem Schussfeld, sondern überhaupt das Milieu offen zu halten. Und so sind auch die ersten Tosquelles-Jahre in Saint-Alban 1940 bis 1944 Jahre der wuchernden Ungefüge, eine wiederkehrende Konjunktur der Transversalität. Jedes Mal braucht es die lunatische Praxis, mehrere Lieder zugleich zu spielen, um das Milieu offen zu halten, den Unsinn in und zwischen den Liedern herauszuhören, den Neues, das Assignifikante, die Ungefüge, deren Durchquerungen und Fluchtlinien. Vielleicht gibt es hier unten in dieser verqueren Immanenz der Transversalität auch keine andere dunkle Seite des Monds, sondern, und das ist auch schön, alles ist ein bisschen aus den Fugen, alles verlautet zugleich, alles bleibt ein bisschen dunkel. Transversalität.